Politics und Fantasy mit Christian Lohr.
Herzlich willkommen zum Hateful Eight Podcast von Arcade Fantasy, dem Fantasy Football Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Ja, zu Beginn erstmal sorry für die Verspätung mit Feiertag und Kinderbespaßung. Gestern Kürbis geschnitzt, war sehr kurzweilig und sehr spaßig. Ja, ich habe natürlich die größte Schnitzarbeit übernommen. Mein Sohn ist motorisch mit seinen 3,5 Jahren noch nicht ganz so in der Lage, die Everest von Paw Patrol, die er haben wollte, da so fein tatsächlich auch abzubilden. Aber es lief, war geil. Und ja, ich würde sagen, wir gucken uns mal an, was so lief. Und allen voran muss ich natürlich sagen, denkt dran, ne, kommende Woche, Bye Weeks, starten jetzt in Woche 5. Und ja, starten die Bye Weeks natürlich auch direkt mit ein paar Downern für mein Team oder für meine Teams mit Cleveland, Los Angeles, Chargers, Seattle und Tampa Bay. Verliere ich natürlich vor allem meine Keenan Allen Shares, die nicht wenige sind dieses Jahr, aber ich würde sagen, das wird schon, denn gleich gibt es natürlich noch ein paar heiße Trade-Targets. Also gehen wir direkt rein. Bevor wir das tun, wie immer, der Werbeblock. Es geht nämlich um Castler. Und auch diese Woche wieder hätte man sich Ron Rivera echt schön saufen können, Riverboat Ron, mit Castler. Ne? Castler ist nicht nur ein Getränk, sondern ein Erlebnis. Ihr wisst es langsam. Bei Castler geht es nicht nur um Geschmack, sondern das Lebensgefühl, das zu unserer einzigartigen Community passt. Und exklusiv für unsere Hörer haben wir immer noch den besonderen Deal mit dem Code RAUTEARCADE10. Könnt ihr 10% bei eurer nächsten Bestellung sparen. Den Direktlink findet ihr in der Folgenbeschreibung. Also cheers, let's go. Es geht rein direkt mit
Christian.
Hateful Eight.
Wie immer, alle Stats, die ich hier nennen werde, sind kostenfrei auf www.arcadefantasy.de im Bereich Stats unter Christians Beta-Stats zu finden. Gibt auch wie immer Wins Above Replacement für PPR, Minus PPR und natürlich auch eure spezifische Sleeper-Liga, also einfach League-ID so reinkopieren und dann habt ihr Wins Above Replacement und Values für euer Team. Das ist die beste Möglichkeit, um Trade-Targets zu finden. Und vorbeischauen lohnt sich, ja. Heute die Panikfaktoren habe ich mal von klein nach groß gerankt. Wir fangen mal ganz klein an, aber es sind einige super Sachen dabei. Ja, wir fangen klein an mit dem Spiel, was ich auch schon fast wieder vergessen habe, weil es so lange her ist. Aber das sind die Lions. Und in Persona Jahmyr Gibbs, ne? Also ich habe dazu überhaupt keine Notizen gemacht, aber Leute, was ist da los mit Jahmyr Gibbs? Also wie kann man seinen First-Round-Pick so wasten? Also gut, jetzt würde ich mich ungern wieder reinsteigern in die ganze Thematik. Aber eine Sache noch dazu, wie die beiden Running Backs eingesetzt werden. Auf Twitter meinte nämlich jemand zu mir, dass es doch klar ist, Jahmyr Gibbs, der in der Red Zone nicht eingesetzt wurde, dass er das auch in der NFL nicht wird. Und ich hätte demjenigen fast geglaubt, bis ich dann, also es ist ja manchmal sehr erstaunlich, wie Leute so, also eine starke Behauptung ist ja besser als ein schwacher Beweis. Daher bin ich mal in die Beweisführung gegangen und das ist natürlich Quatsch. Also Jahmyr Gibbs hat letztes Jahr bei Alabama den größten Anteil der Red Zone gesehen. Davor bei Georgia Tech den größten Anteil der Red Zone gesehen. Hatte, ich glaube, letztes Jahr alleine 4 Red Zone Touchdowns. Also was ist der Punkt? Den Punkt gibt's halt einfach nicht, ne? Jahmyr Gibbs ist ein kompletter Back, der auch in der Red Zone genauso genutzt werden kann wie sonst auch, wo auch auf Short-Yardage-Situation. Und selbst wenn man das so postuliert, also wenn sie Jahmyr Gibbs so nutzen würden, wie es dann dementsprechend vorgesehen ist, nämlich als Receiver, hätte er halt mehr als seine popligen 2 Yards auf die Season. Also sind natürlich gerade 17,5 pro Spiel oder so. Aber genau, also die Lions machen halt in dem Sinne, also die machen ja nichts falsch, weil es läuft ja, ne? Für Fantasy ist es natürlich blöd, denn im Real Life, klar. Also sie müssen sich trotzdem da dann die Kritik gefallen lassen, dass sie ihren First-Round-Pick halt auch komplett in den Kamin hätten stecken können, weil es ist halt totaler Bullshit, den Running Back, der sowieso schon kein Positional Value hat, dann so scheiße einzusetzen. Also mein Panikfaktor bei Jahmyr Gibbs, vor allem weil die Saison noch jung ist, ne, liegt bei 4 von 10. Aber mein Nervfaktor ist halt einfach 10 von 10. Also ich habe Jahmyr Gibbs direkt am Freitagmorgen gegen Kyren Williams. Ich bin ja sonst keiner, der jemand, der so 1-zu-1 Trades macht, Running Back gegen Running Back oder so, weil macht halt einfach überhaupt keinen Sinn in meinen Augen. Aber Kyren Williams gegen Jahmyr Gibbs habe ich direkt gemacht, vor allem auch vor dem Hintergrund, dass ich ja wusste, dass Sleeper mir dann ermöglicht, Kyren Williams als Additional Roster Spot sozusagen zu nehmen und ihn Sonntag direkt einzusetzen. Und das hat sich natürlich dann voll gelohnt. Deswegen, Jahmyr Gibbs, ich habe keinen Bock mehr drauf gehabt. Mein Nervfaktor ist 10 von 10, aber Panikfaktor tatsächlich nur 4 von 10. Also da werden sich auch die Lions dann mal irgendwann raffen. Ja, dann, sie sind ja mittlerweile schon zum Standard hier in diesen Folgen geworden, ne? Die Chargers Offense. Jetzt ohne Mike Williams. Also Justin Herbert hatte so einen Wurf auf Josh Palmer dabei, wo ich mir dachte, okay, mit Mike Williams wäre es gegangen. Ich glaube, das war nicht sogar die Interception. Das müsste die Interception gewesen sein. Da dachte ich mir, ja, mit Mike Williams wäre es gut gewesen. Aber da merkt man halt schon, dass Josh Palmer nicht Mike Williams ist, sondern eben Josh Palmer. Wobei er seine Sache halt, also, ne, Josh Palmer ist schon okay. Ein guter Waiver-Wire-Ad auch gewesen. Aber die Chargers-Offense war vorher schon so ein bisschen Justin Herbert, mach mal. Und jetzt ohne Mike Williams, man sieht halt deutlich die Limitierungen in dieser Offense. Und mein Panikfaktor ist tatsächlich ein bisschen gestiegen, ist bei 6 von 10. Weiß nicht. Also außer Keenan Allen ist da im Moment, und Austin Eckler, wenn er halt wiederkommt, ne? Aber außer Keenan Allen ist da im Moment so nichts, was mich und Justin Herbert auf Quarterback, gut, sind schon drei Spieler, also drei Spieler, die durchaus sehr gutes Fantasy-Potenzial haben. Ja, aber das ist es dann halt auch, die anderen für mich eher so immer mit Bauchschmerzen zu genießen. Und was tatsächlich mit sehr, sehr viel Bauchschmerzen zu genießen ist, sorry Lutz, das sind die Bengals. Und also, wie soll ich das jetzt nett formulieren? Also jetzt wird irgendwie halt wirklich allen klar, ne, warum seit Anbeginn alle davon reden, dass Justin Herbert, oder seit Anbeginn ja nicht, weil ich fand Justin Herbert aus dem College ja auch scheiße, aber ihr wisst, worum es geht, ne, vor allem letzte Saison, dass Justin Herbert halt besser ist als Joe Burrow und immer über die Limitierungen halt auch von Joe Burrow sprechen. Denn gucken wir uns die Situation bei den Bengals mal an. Es gibt zwei Optionen. Die erste ist, dass Joe Burrow tatsächlich verletzt ist, ne, und die Bengals ihn komplett verheizen. Dann liegen die Limitierungen gerade halt an seiner Verletzung. Das zweite ist, dass wir halt Zeuge davon werden, dass Joe Burrow regressiert. Und zwar nicht nur in Richtung der Mitte, also was Regression da bedeutet, sondern tatsächlich wieder einen krassen Outlier ins Negative hat. Und ich weiß nicht, was besser ist. Also either way, ne, beides wäre oder ist richtig scheiße, gerade für die Bengals und auch für T. Higgins und Jamar Chase, wobei T. Higgins wahrscheinlich gerade sogar andere Probleme hat. Aber ja, vor allem die erste Option, ne, dass er tatsächlich verletzt ist und die Bengals ihn verheizen, ist meines Erachtens fast noch katastrophaler, da wir dann eben Justin Herbert als Vergleich haben, der mit gebrochener Rippe noch, mit gebrochener Rippe noch Big Plays auflegt. Oder eben ein Patrick Mahomes, der dafür nur ein Bein braucht. Ne? Also irgendwie schaffen es andere Quarterbacks halt auch mit Verletzungen Zahlen aufzulegen und Joe Burrow limitiert das so krass. Ne? Warum, stellt sich dann die Frage. Jetzt könnte man in die detaillierte Analyse gehen, aber ich bin ja hier beim Haten und deswegen belasse ich es mal bei diesem Haten. Ja, es sagt natürlich auch viel über die Coaches. Ne? Also wenn die, pack ihn doch einfach mal. Keine Ahnung, ich habe ja letzte Woche schon gesagt, ne, wenn die Bengals verloren hätten, hätten sie ihn wahrscheinlich auf IR gepackt, hätten sie vielleicht auch nicht, keine Ahnung, aber es wäre in meinen Augen richtig gewesen, weil hätten sie für einen Wide Receiver tanken können, ne, Marvin Harrison. Und sie sollten meines Erachtens immer noch tanken, aber gut, für Caleb Williams dann halt, nein, also weiß ich gar nicht mehr, wo ich stehen geblieben bin, aber also auf jeden Fall hätten sie einfach, genau, das war der Punkt, sie hätten einfach Joe Burrow auf IR packen sollen oder ihn einfach mal 2-3 Wochen lang rauslassen sollen, damit er sich eben, ja, regenerieren kann. Und dann hätte es weitergegangen, ne? Aber so, das kann ja nicht die Lösung sein jetzt, ne? Also meines Erachtens wäre auch wünschenswerter eher das Szenario 2, ne? Joe Burrow regressiert und zwar ganz krass in die andere Richtung oder eben so eine kleine Mischung aus beidem, ne? Also dass die Verletzung zudem noch dafür sorgt, dass er mit dem Kopf irgendwie woanders ist und seine Performance dann dementsprechend nicht ausgleichen kann. Wie dem auch sei, mein Panikfaktor bei den Bengals ist echt hoch, denn die Bengals lebten immer schon von der individuellen offensiven Klasse, weil Zach Taylor ist halt auch ein Code-Coach und das läuft halt gerade nicht so. Ne? Also bei den Bengals bin ich da schon bei einer 7 von 10, ich bin da echt concerned und nicht mehr so amused tatsächlich. Und dann auch schon zum festen Bestandteil dieser Rubrik geworden, leider, Kenny Pickett und The Steelers. Kenny Pickett hat 14,5 Expected Points gehabt, dann noch die Verletzung und das Team ist halt absolut nicht das, was man vor der Saison erwarten konnte oder was ich vor der Saison erwartet habe. Ne? Das ist ein einziger Kothaufen, in den es nicht zu investieren lohnt. Pickett würde ich im Arcade Bowl halt ungeachtet der Verletzung auch mittlerweile droppen. Ne? Also das hat ja gar keinen Sinn mehr. Das ist einfach einzige Scheiße. Habe übrigens mit jemandem gewettet, dass, ja, ihr kennt ihn alle, ne? Wayne Smiley vom Charity Bowl auch unter anderem. Dass die Steelers 12 Wins holen und da bin ich immer sowas von am Arsch gefallen mit. Das ist ja Wahnsinn. Ja, kostet mich ein Mittagessen und ich glaube ein Bier oder so. Weiß nicht mehr genau. Aber ja, genau, mein Panikfaktor bei den Steelers, 9 von 10 tatsächlich, also da ist die Panik riesengroß und ich versuche gerade wirklich jeglichen Anteil daran loszuwerden, falls es noch geht, für einen George Pickens oder so, keine Ahnung, kriegt man jetzt auch nichts mehr, also für Pickens sowieso nicht, aber ja, wenn jemand Pickens von mir will, den ich ja auch in vielen Ligen habe, komm, haut raus, aber das Blöde ist, man kriegt halt keinen Gegenwert dafür, ne? Also ein bisschen, also ist ja immer noch gut für die Flex oder für einen, weiß ich nicht, für mehr sogar, aber ja, dementsprechend Ausgleich wird man da nicht kriegen, deswegen behalte ich den einfach. Aber dazu kommen wir später noch zu Holes und diesen und jenem. Und ja, jetzt haben wir tatsächlich das erste Mal einen Panikfaktor mit 10 von 10. Haben wir das erste Mal? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Aber wir haben auf jeden Fall einen mit 10 von 10, also wir gehen in die Vollen hier. Und das ist, nachdem es letzte Woche meine Waiver-Wire-Empfehlung war, Desmond Ridder. Also das Schlimme bei ihm ist halt, dass er die eh schon miese Leistung von 20 Expected Arcade Bowl Points nochmal um fast 20 Punkte unterboten hat und bei 0 Punkten im Arcade Bowl rumdümpelt. Und bei ihm stellt sich mir persönlich sogar die Frage, ob er das kommende Spiel komplett durchspielt. Ne? Weil das Ding ist ja, den Falcons, den fehlt momentan eigentlich nur so eine Art Game Manager zum Divisionssieg, ne? Vielleicht sollten sie mal bei Arizona anfragen, was die für Joshua Dobbs so wollen. Das wäre ein Win-Win für beide. Ja, aber also kann's knicken, ne? Desmond Ridder, ich weiß nicht. Ich war letzte Woche noch so geil drauf, den in London da zu sehen und ein geiles Spiel von ihm zu kriegen, aber das ist sehr schnell umgeschlagen, die Stimmung, ne? Den würde vielleicht sogar, ich weiß nicht, also so eine Art Mac Jones oder was weiß ich, würde den vielleicht sogar ganz gut tun oder wen gibt's da noch? Also gut, gibt, also gerade weil er jetzt auf die Bank verfrachtet wurde, ne? Ansonsten gibt's wahrscheinlich keine, die da so interessant wären als Quarterbacks, aber ja, Taylor Heinicke natürlich später ein ganz krasser Waiver-Ad von mir, weil noch kriegt man ihn umsonst. 10 von 10 kann ich nur sagen, meine Freunde. Ja, und der letzte Hate, den man natürlich haben kann, also was wäre eine Christian-Folge ohne Hate auf Riverboat Ron, ne? Ron Rivera, der mit einem Tie am Ende gegen die 9-Punkte-Favorite Eagles in Overtime geht. Also, bad teams stay bad, ne? Man kann auch sagen, bad coaches stay bad. Ron Rivera, einfach geh nach Hause, Junge. Lass das sein mit dem Football-Coaching. Übers Coaching kann ich ja gar nicht so viel sagen, aber gib doch einfach die Entscheidungen, wer spielt, was machen wir, wofür gehen wir, gib das einfach ab. Wenn du ein guter Coach bist, dann gib wenigstens das ab. Lass uns wenigstens die Freude an dem Spielermaterial, was du hast, was du coachst und ja, aber Decision-Making, nee, gib's ab. Also, mal, ja, also ich könnte das jetzt vorrechnen, warum das eine dumme Idee ist. Nicht nur gegen 9 Punkte Favorite Eagles, gegen den fucking Division Conference Champ aus letztem Jahr, ne? Aber es ist ja offensichtlich. Also, du bist halt ein Underdog und du hast halt hier die Chance, das Spiel mit einer Two-Point-Conversion zu gewinnen. Und du bist halt sowas von unfassbar dumm. Also, nee, lass es sein. Ja, und damit schließen wir das Ding hier tatsächlich total rund ab mit Ron Rivera. Und wir können zu den Over-Under-Performern gehen, die ja klassischerweise was sind?
Trade-Targets.
Und da fangen wir natürlich wieder an mit den Quarterbacks. Also Quarterback-Buy in dem Falle. Und mein erster Quarterback-Buy ist Kirk Cousins. den ich vor 2 Wochen noch als Sell High klassifiziert habe. Und ja, seitdem ist er so ein bisschen im Tal der Tränen. Ne? Also genau deshalb ist es auch jetzt die gute Zeit zum Kaufen. Dabei geht es noch nicht mal so sehr um Expected Points oder so, weil die waren halt auch echt Schrott, sondern es geht viel mehr um die Vikings und um Cousins an sich. Also ja, nächste Woche geht's gegen KC, da muss ein gutes Passing-Game her und ne, also jetzt müsste der Zeitpunkt zum Kaufen dann auch da sein vielleicht. Und ja, so viel dazu, weil krass under oder overperform, nee, buy wäre underperformed, so hat er gar nicht, sondern er war auch so nach Expected Points scheiße, aber das wird sich, denke ich, ganz gut bessern. Wer wirklich aufgrund der Performance auch ein Buy ist, ist dann Justin Herbert, ne, der wäre mit 41 Expected Points Quarterback 2 hinter Matthew Stafford gewesen. Klar, ich hab's ja schon gesagt, ne, ich bin definitiv in Panik, was die Chargers angeht, aber Herbert ist halt Herbert und ja, dass es auch mit Josh Palmer wieder besser werden kann, zeigt die Vergangenheit. Also er hat ja auch schon mit Josh Palmer performt und von daher, ja, müsste man sich jetzt mal tatsächlich die EPA beziehungsweise Stats mit Palmer angucken und weil Verletzungen bei den Chargers gab es ja letztes Jahr auch, aber ich glaube, im Großen und Ganzen lässt sich festhalten, dass er das mit Josh Palmer eben auch gut hinkriegt und da tatsächlich diese Woche ein guter Buy ist. Ja, für so PPR-Scorings ist diese Woche kein krasser Buy dabei, ne? Allerdings, was man machen könnte in jeglichen Formaten, ist natürlich bei den Tour- oder auch Goff-Ownern anfragen, ob sie mit der Leistung zufrieden waren oder verkaufen wollen, ne? Also ich würde jetzt mal sagen, wir kennen die Antwort, aber vielleicht ist da ja jemand dabei, ne? Vor allem Tour, der letzte Woche ja noch krass overperformed hat und jetzt durch die Bills auf den Boden der Tatsachen zurückgekehrt ist. Also mein Risikofaktor liegt da bei 1 von 10, aber gut, vielleicht sind da ja also 1 von 10 ist immerhin 1, ne? Aber vielleicht sehen das ja andere Leute anders und man kann tatsächlich hier Tour oder Goff absnaggen. Das wäre, denke ich, eine ganz gute Idee. Aber wie gesagt, für PPR-Scoring sonst eben kein krasser Buy dabei in meinen Augen. Quarterback Hold ist tatsächlich CJ Stroud. Ich glaube, mittlerweile müssen wir halt wirklich einen Case dafür machen, dass CJ Stroud so ein wenig legit ist. Klar, er ist immer noch limitiert, ne? Aber das sind Brock Purdy und Tua Tagovailoa halt auch, ne? Und für Stroud spricht, dass jetzt 3 Leute aus der O-Line wiederkommen, unter anderem halt Laremy Tunsil. Und ohne ihn sah er schon gut aus, ne? Also er hat seine Expected Points wieder mal um 22,8 Punkte ausgestochen. Die Frage ist, ob das mittlerweile noch Outlier ist oder eben, ob das ein Trend ist, ne? Vor allem wäre er auch nach Expected Points Quarterback 17 gewesen, also auch nicht unbedingt krass schlecht. Und ja, aber trotzdem, ne, Quarterback Holt, ich habe letzte Woche gesagt, noch Sell. Klar, wenn ihr ihn letzte Woche für Puka Nacua verkauft habt, wie ich das vorgeschlagen habe, dann habt ihr natürlich trotzdem alles richtig gemacht. Also da würde ich mich jetzt auf gar keinen Fall ärgern. Aber wenn ihr noch habt, ist es diese Woche in meinen Augen ein ganz klarer Holt. Dann haben wir Quarterback Sell und ja, ich glaube, allen voran muss ich natürlich Justin Fields erwähnen. Ich denke, es ist klar, daher wird vermutlich auch keiner auf diese Trap reinfallen. Aber der Vollständigkeit halber, ne? Fields hat seine Expected Points um 25 Punkte outperformed. Man muss dazu aber fairerweise sagen, dass selbst seine Expected Points in Ordnung waren. Allerdings natürlich gegen Denver. Also vielleicht habt ihr ja einen Chicago-Fan in eurer Liga und könnt Fields an ihn loswerden, weil die reagieren ja ein bisschen emotionaler immer bei dem Thema und das könnte vielleicht ein gangbarer Weg sein. Aber kommen wir zum richtigen Quarterback-Sell und das ist in meinen Augen Lamar Jackson. Ist natürlich ein etwas schwieriger Sell, muss ich sagen, denn wir alle wissen, dass Lamar Jackson den Unterschied machen kann und auch auf hohem Niveau performt, ne? Also ist immer einer der Top-Quarterbacks in der Liga. Allerdings hat er lediglich 13,8 Expected Fantasy Points im Market Bowl. Das ist weniger als Desmond Ridder zum Beispiel. Allerdings hat er eben das Talent, um seine Expected Points out zu performen, das ist der große Unterschied. Und da waren halt auch einige richtig starke Plays dabei. Ne? Die 43-Yard-Bombe auf Flowers hatte beispielsweise nur eine Expected Completion Percentage von 30%. Und der 7-Yard-Touchdown von Mark Andrews auch nur eine Expected Completion Percentage von 39%. Also, und so läppern sich dann halt die Plays dazu, dass er knapp 80 Yards mehr als Expected und eben einen Touchdown mehr als Expected hatte. Dafür ein bisschen im Rushing overperformed hat, aber gut, also er hat krass overperformed, aber die Frage bei Lamar Jackson ist halt, ist das Talent oder nicht? Allerdings fehlen da natürlich bei den Ravens auch einige Spieler und vielleicht hat man ja eine bessere Option in Sicht auf Quarterback. Also wenn man Lamar Jackson jetzt zum Beispiel für einen Justin Herbert, ja, du kriegst Justin Herbert nicht plus X, aber also ich hätte lieber Justin Herbert als Lamar Jackson, ist ja kein Geheimnis. Oder eben auch Jared Goff oder Tua, dann könnte man vielleicht mit plus X argumentieren. Ja, sowas wäre. Oder vielleicht sogar ist CJ Stroud sogar ein Buy in dem Sinne, wenn man Lamar Jackson plus X, wenn man Lamar Jackson los wird und Stroud plus X vielleicht, vielleicht ein Garrett Wilson oder so, der gerade underperformt, kriegt, ne, dann würde ich es tun. Also, aber Lamar Jackson so mein einziger Sell. Kommen wir zu den Running Back. Ein Running Back bei für mich ist Damien Pierce. Ne? Der ist mit 12 Punkten nur 5 Punkte hinter den Erwartungen geblieben. Aber wie schon bei CJ Stroud gesagt, es kommen 3 O-Line-Starter zurück und die Offense sieht eben auch viel stabiler aus als gedacht. Also Stroud macht einen besseren Job. Ne? Und ich glaube, je weiter die Saison voranschreitet, sollte auch bei Damien Pierce im Rushing-Game dann immer mehr drin sein. Deswegen ist Damien Pierce gerade mein Buy auf der Running-Back-Position nächste Woche gegen Atlanta. Ein Buy Damien Pierce. Kommen wir zum Hold und das ist Devin A-Chain. Ne? Hat auch wieder diese Woche mit 12 Punkten überperformt. Allerdings hatte er auch 15 Expected Points, ne, womit er immer noch Running Back 10 gewesen wäre. Dazu ist seine Snapshare gestiegen und es ist in meinen Augen eine Frage der Zeit, bis er eben mehr als dieser Boom-Bust Running Back ist. Gut, jetzt kann man sich die Frage stellen, ist er mit 15 Punkten gegen Buffalo in einem negativen Gamescript überhaupt noch Boom-Bust Running Back? Dementsprechend, das sind alles so Gründe, die eigentlich dafür sprechen, Devin Achane einfach erstmal zu halten, jetzt auch nicht krass in den aktiven Buy zu gehen, weil er ist ja gerade auf seinem Peak, was willst du da buyen? Also einfach, das ist ein klassischer Fall von Hold, ne, Devin Achane, jetzt aber auch nicht verkaufen in meinen Augen, weil ich eben glaube, dass er seine Performance durchaus halten kann. Wer in meinen Augen ein Sell ist, das ist Isaiah Pacheco, der hat seine Expected Points von 14,8 um satte 10 Punkte ausgestochen. Dabei waren dann auch einige Big Plays und ich bin jetzt keiner, der sagt, wenn man die rausrechnet, ne, dann Doppelpunkt, Punkt, 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 sondern also bei Kansas City vor allem können diese Big Plays halt immer passieren. Ne? Dennoch ist für mich jetzt so ein Punkt, wo ich den Spieler, den ich dann mit etwas Bauchschmerzen auf die Flex gestellt habe, bei mir saß er sogar teilweise halt auf der Bank, ne, für guten Value, zum Beispiel wie ein Calvin Ridley, der gerade underperformt, beziehungsweise nach Punkten hat er, glaube ich, sogar überperformt, was schlimm genug ist, aber der in seiner Leistung und allem underperformt, dann eben loswerden kann. Ne? Man würde vielleicht sogar mehr kriegen, ich weiß es nicht. Also Calvin Ridley wäre für mich gerade so eine faire Comp, glaube ich. Deswegen, wenn ich ihn dafür loswerden kann, dann tue ich das. Dann ein Wide Receiver bei, ich hatte es eben schon angesprochen, ist für mich Garrett Wilson. Weil selbst wenn die Jets tatsächlich diese Saison mit Zach Wilson durchziehen, ist Wilson der Einzige aus der Offense und diesmal wirklich auch der Einzige aus der Offense, den ich tatsächlich, dem ich vertraue und den ich haben will, mit dem ich ein gutes Gefühl habe. Er hat seine Expected Fantasy Points um 9 Punkte unterboten und hat damit nicht mal den krassesten Stinker hingelegt. Ne? Also so ein Olave zum Beispiel, der hat ja auch krass underperformed nach Expected Points, aber er hat damit halt einen krassen Stinker hingelegt. Das hat Garrett Wilson noch nicht mal gemacht. Ne? Expected waren 18 Punkte im Arcade Bowl und 20 Punkte in PPR. Und er hat, glaube ich, um die 10 oder so gemacht gehabt. Also die Expected Points sprechen für sich. Ne? Garrett Wilson in meinen Augen ein Wide Receiver bei. Und jetzt kommt ein bestimmt kontroverser bei. Denn ich glaube, wer an Jackson Smith Jigba glaubt, der könnte diese Woche wohl noch am ehesten die Chance haben. Ne? Er hat sich nach den Expected Fantasy Points wöchentlich gesteigert. Allerdings auch auf niedrigem Niveau. Ne? Deswegen ist er in meinen Augen vielleicht eher ein Hold. Was mich auch dazu direkt so, ja, ich war schon wieder meiner Zeit voraus. Also JSN ist in meinen Augen ein Hold. Aber für Leute, die believen, ist diese Woche natürlich ein ganz klares Buy-Fenster. Haben ja jetzt nächste Woche auch ihre Buy-Week. Aber ich würde persönlich bei JSN einfach zum Halten raten. Ne? Vielleicht haben ja auch einige gerade Sorge und würden ihn sogar droppen. Da rate ich ganz klar zum Halten. Also JSN hat sich Woche für Woche gesteigert und in Woche 4 seinen Expected Fantasy Points Bestwert gehabt. Ne? Also mit 9 Punkten, was jetzt auch nicht krass viel ist, muss man sagen, aber hatte er tatsächlich mehr als DK Metcalf. Und hier bin ich auch mal in die Analyse gegangen und fairerweise muss man sagen, dass zwei seiner verpassten Opportunities Deep Balls von Drew Lock waren. Ne? Geno hat noch keinen einzigen Deep Ball auf JSN genommen. Und daher ist es für mich auch fraglich, ob sich das bessert. Ne? Dass der eine Ball von Drew Lock auf JSN als Drop klassifiziert wurde, laut PFF zumindest, wird ihm da sicherlich nicht helfen. Dafür kommt halt jetzt die Bye-Week, woraus Rookies in der Regel stärker oder gestärkt, wie auch immer man das sehen will, wiederkommen. Und von daher, glaube ich, ist JSN going forward hier schon einer mit Flex-Appeal. Also in meinen Augen mindestens mal ein Hold. Wie gesagt, wer Believer ist, der sollte vielleicht sogar diese Woche zuschlagen. Vor allem, wenn jemand sich denkt, ey geil, jetzt kriege ich für jemanden, der gerade in die Bye-Week geht, auch noch was zurück. Ne? Also macht ja schon Sinn, ihn wenn dann jetzt vor der Bye-Week zu kaufen, wenn man Believer ist. Dann Wide Receiver Sell. Ne? Wie letzte Woche ist es tatsächlich diese Woche auch sehr schwer, hier jemanden zu nennen. Wir haben krasse Overperformer mit AJ Brown, Stefon Diggs, Justin Jefferson, Puka Nacua. Aber ja, come on, also die verkauft man halt alle nicht. Ne? Michael Wilson hat sich letzte Woche noch als Hold und würde sagen, dass er sich Woche für Woche steigert, es daher auch diese Woche ist, ne? Also auch kein krasser Sell in meinen Augen. Gut, klar, also wenn jetzt jemand, keine Ahnung, einen Aaron Jones zum Beispiel gegen Michael Wilson macht, ne, dann do it, aber ich glaube, sonst kriegt man vermutlich eher weniger für ihn, weil auch alle mit diesem Boom-Bust-Argument argumentieren. Auch geil, ne? Kennt ihr diese Leute, die Spieler eher traden wollen und diese Spieler dann schlecht reden? Also wenn ich jetzt Michael Wilson eher traden will, also haben will in meinen Roster und sage dem Owner von Michael Wilson dann, ja, guck mal hier, Michael Wilson, aber auch krasser Boom-Bust-Spieler, ne? Hat die ersten Wochen sogar seinen Job verloren und musste sich dann wieder zurückkämpfen. Also eigentlich tue ich dir ja einen Gefallen damit, wenn ich dir den jetzt abnehme. Also falls ihr so schon mal argumentiert habt, lasst es bitte einfach sein. Also das ist ja völlig dumm. Ne? Also das durchschauen die Leute halt auch. Man muss ja nicht so tun, als wären die Leute dumm und die Leute für dumm verkaufen. Also ich gehe da eher noch hin und frage mich dann, Bro, was geht eigentlich? Aber gut, das nur eine kleine Anekdote am Rande. Also ist für mich ein Hold. Genau, und die anderen würde ich halt einfach nicht verkaufen, die genannten. Ne? Am ehesten könnte man hier noch Gabe Davis nennen. Der hat seine Expected Points um 9 Punkte outperformed. Und den Bills krankt es meiner Meinung nach immer noch an ihrem Wide Receiver 2-Problem. Denn Gabe Davis ist in meinen Augen mehr Boom-Bust als Michael Wilson fast schon. Ne? Weil Michael Wilson auch einfach Routes und alles sieht und auch das Talent da ist. Und ja, also wenn mich jemand fragt, wen ich Going Forward lieber hätte, dann wäre das Michael Wilson tatsächlich. Allerdings, wenn man so anderen Spieler nimmt, wen gibt es noch? Zum Beispiel Marvin Mims, ne? Der sieht zum Beispiel immer noch viel zu wenig Routes. Das haben Michael Wilson und Gabe Davis ihm zum Beispiel voraus. Also, however, Gabe Davis wird aufgrund seines Namens wahrscheinlich mehr Value haben als so jemand wie Michael Wilson. Hier könnte vielleicht sogar jemand, vor allem im Arcade Bowl, ne, wo man ja nur einen Running Back starten muss, auf diesen Aaron Jones Trade eingehen. Ansonsten halt Damien Pierce eine Kategorie tiefer, um dann tatsächlich mal fair zu bleiben. Also Damien Pierce gegen Gabe Davis würde ich all day long im Moment machen. Und ja, vielleicht macht es ja jemand mit. Ja, Mensch, ging ja wieder schneller als erwartet. Damit sind wir hier mit den Trade-Targets durch und wir können tatsächlich in die nächste Rubrik einsteigen.
Waiver-Wire-Targets.
Wie immer, ne, Spieler, die 50% owned in normalen Ligen sind. Ich werde immer die Arcade Bowl Percentages dazu nehmen. Wie immer ein bisschen auch an Arcade Bowl angepasst, vor allem bei den Running Backs und Wide Receivers, weil doch, ja, ich habe bei einigen mal geguckt, die sind dann im Arcade Bowl vergeben, weil der Arcade Bowl einfach mit besonderen Spielern gespielt wird. Ne? Hier geht der Punk ab, hier trifft sich die Elite und ja, ihr müsst es, wie gesagt, immer auch auf eure Situation ummünzen. Fangen wir einfach mal an mit den Quarterbacks. Da haben wir allen voran CJ Stroud, der ist im Arcade Bowl natürlich zu 100% vergeben, deswegen erzähle ich euch da nichts Neues. Im normalen Scoring 30%. Und ja, also ich vertraue der ganzen Sache, ich weiß nicht, ob das durchgekommen ist, ich vertraue der ganzen Sache immer noch nicht zu 100%, ne? Aber im Moment kann man halt keinen Case mehr gegen CJ Stroud machen, in meinen Augen, weil er auch einfach zeigt, dass das, also klar, man kennt ja seine Limitierung, ne? Seine Limitierung unter Druck und so zeigt er ja auch, das ist ja allen bewusst, ne? Aber er performt halt in den Bereichen, in denen er früher performt hat. Auf NFL-Level im Moment genauso und das ist mega. Also top. Und im Upside Bowl, keine Ahnung, würde ich mal so 5-8% vielleicht draufschmeißen, sehen, wohin die Reise führt. Vielleicht wird er ja noch ein richtig geiles Asset dieses Jahr. Wie gesagt, ich habe da immer noch ein kleines bisschen Risikobewertung, aber ich glaube, das ist ganz fair, ne? So 5-8, irgendwie so rum, ne, Prozent. Und dann mal sehen, was geht. Wenn ich jetzt zum Beispiel, für Kenny Pickett werdet ihr wahrscheinlich vorher schon einen Ersatz geholt haben, aber gibt es einen Quarterback, der sich sonst noch verletzt hat? Keine Ahnung, also wenn ihr desperate auf Quarterback seid, das will ich gerade sagen, dann lohnen sich vielleicht sogar 10% im Upside Bowl, ich weiß es nicht. Aber ansonsten, auch in normalen Ligen halt 0%, ne? Da kann man immer gut streamen, da ist der Position Drop-Off ja gar nicht gegeben. Dementsprechend weniger ist mehr. Dann haben wir Sam Howell, der ist nur zu 20% im Arcade Bowl vergeben, spielt gegen Chicago, die zweitmeisten Punkte im Arcade Bowl an Quarterback zulassen. Und Howell hat nach Expected Points in Woche 4 Quarterback 9 Potenzial gehabt. Er hat das natürlich nochmal krass outperformt, aber auch in Woche 5, glaube ich, sollte da einiges möglich sein. Und ja, vor allem, wenn ihr jetzt so einen Justin Herbert überbrücken müsst oder so, dann ist Sam Howell, glaube ich, eine ganz gute Option, um das eben zu tun. Und jetzt kommt, ich glaube, ich werde der Einzige sein, der ihn in irgendeiner Welfare-Rubrik erwähnt, das ist Taylor Heinicke. Taylor Heinicke 0% owned natürlich. Und wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass Desmond Ridder im Laufe des Spiels gegen Houston gebencht wird. Und dann nehme ich zum Beispiel so einen Taylor Heinicke lieber als einen Mitch Trubisky, der in einer katastrophalen Pittsburgh-Offense spielt. Weil Heinicke kann halt dann genau der Game Manager sein, der den Falcons fehlt. Ne? Ich glaube, mit Heinicke wird diese Offense einfach besser. Was schon eine Aussage ist, die schlimm genug ist und mir auch gerade echt wehgetan hat. Aber es ist so. Kommen wir zu den Running Backs und da, glaube ich, ist halt diese Woche nicht so ein wirklicher Game-Changing-Ad dabei. Ne? Also wir hatten ja, kommt drauf an, wie lange Javonte Williams ausfällt, könnte vielleicht Jaleen McLaughlin einer sein, aber ja, ich gehe einfach mal davon aus, dass es nicht so lange ausfällt. Ne? Von vorne bis hinten. Also, die üblichen aus letzter Woche natürlich, ne, voran Zach Charbonnet und eben auch Tyjae Spears, der im Arcade Bowl endlich bei 90% Ownership angekommen ist. Ja, und es gibt eben dann noch zwei Flyer für diese Woche. Ich habe gerade schon einen angesprochen, Jaleen McLaughlin. Wie gesagt, wir wissen nicht, wie lange Javonte Williams ausfällt und zudem hat Samir Magi-Perine eben auch viel der Short-Yardage-Work gesehen. Also er übernimmt auch, wenn nicht komplett, die Javonte Williams-Rolle. Ich glaube, dass hier, keine Ahnung, 0-5% vielleicht als Bye-Week-Ersatz gerechtfertigt sind, weil alles andere wäre definitiv zu hoch gegriffen, wenn wir nicht wissen, wie lange Javonte Williams out ist. Ob überhaupt. Dann einer, den ich spannender finde tatsächlich, aber auch nicht mehr ist als ein Flyer, 1-5% vielleicht, ist Keaton Mitchell. Denn nach seinem analytischen Profil im Arcade Fantasy Rookie Guide sah Keaton Mitchell tatsächlich nicht schlecht aus. Seine beste Comp war Travis Etienne und mein Rating hatte ihn im 66. Perzentil der Running Back Prospects, also gar nicht mal so schlecht tatsächlich. Das ist schon jemand, der dann Potenzial hat, eben potenziell der Leadback zu werden bei Optionen, die sonst ja so Replacement-Spieler sind. Ne? So ein Gus Edwards oder auch ein Justice Hill sind eben irgendwelche, also real-life-mäßig gesehen, Replacement-Backs. Ja, und wie gesagt, 66. Perzentil und was die analytische Aussagekraft vom Rookie Guide angeht, können wir festhalten, dass er Leute wie Tank Dell und Puka Nacua auch deutlich höher hatte als der Konsens. Also würde ich sagen, let's reingehen in den Rookie Guide und Keaton Mitchell da auch einfach mal vertrauen. Aber wie gesagt, ich würde wahrscheinlich sogar, vielleicht kriegt ihr ihn nicht für 0%, weil er ist ja jetzt gerade wieder fit geworden, aber 1-5% vielleicht, 5% vielleicht sogar schon zu viel, 1-3. Ja, sagen wir, ich bleibe bei 1-5%. Keaton Mitchell mal als Flyer einfach drauf, je nach Bankstärke. War zum Beispiel eine Liga, da gibt es noch nicht mal IR-Spots, die Money-Making minus PPR. Da zum Beispiel nicht, ne? Aber wenn es Bankspots gibt und ihr gerade zum Beispiel einen, keine Ahnung, Javonte Williams dann auf IR habt, falls er out ist, dann ja, go for it. Dann haben wir auf Wide Receiver Michael Wilson natürlich, im Arcade Bowl allerdings schon zu 77% vergeben, sonst nur 2%. Ja, ich habe in der Hold-Sektion schon alles gesagt, ne? Also hoffentlich wird der Junge ein Star und dann habe ich auch noch Spaß an ihm. Aber des Weiteren Calvin Austin, der ist im Arcade Bowl zu 50% vergeben. Hab eben schon gesagt, ne, ich hätte lieber, wer war es noch? Irgendwen hatte ich lieber als Trubisky und das war Taylor Heinicke, genau. Taylor Heinicke, lieber als Trubisky. Aber, also wer Angst vor Trubisky hat, ne, der hat bisher die Pittsburgh Offense nicht wirklich gesehen, weil mit, also Trubisky kann es auch nicht schlimmer machen. Und daher glaube ich, Calvin Austin wird sein Flex-Appeal hier und da haben. Hat auch diese Woche wieder 10 Expected Points gehabt und das würde mir halt komplett reichen, ne, für einen Flex-Spieler, den ich als Bye-Week-Ersatz für Keenan Allen oder so mal reinschmeißen muss oder für Mike Evans. Ja, und da sind wir auch beim Thema, ne? Also Trey Palmer und Devin Tompkins, vielleicht, gut, würde ich jetzt auch nichts drauf packen, aber 0% owned natürlich aus Gründen. Mike Evans ist ja verletzt rausgegangen, ne? Zum Glück hat Tampa Bay jetzt eine Bye-Week und wir können eigentlich abwarten, was passiert, aber wenn wir jetzt hören, ey, Mike Evans ist out, dann geht eben nächste Woche der Waiver Wire Run los. Deswegen, wenn, dann jetzt für 0 Dollar stashen. Und ich glaube, ja, beide sind sehr desperate. Also, ich habe keinen von beiden gerne. Trey Palmer ist eher so der Evans-Replacement und hat mehr Expected Points als Tompkins. Tompkins ist dafür immer für ein Big Play gut. Hat diese Woche ja auch wieder seine Expected Points weit outperformed. Ja, aber keine Ahnung. Also, da ist wirklich nichts gebacken. Ja, im Arcade Bowl sonst viele echt vergeben. Ihr habt noch Justin Ross, ne? Auch nur ein Flyer für 0 Dollar Fab, weil, auch nur wenn viel Platz ist, weil da gibt es einige Spieler, die ich im Moment lieber hätte. Aber wenn zum Beispiel jetzt gerade Mike Evans auf IR geht oder was weiß ich, irgendein anderer Spieler, ne? Irgendwann müssen sie Justin Ross halt mal einsetzen, denn der Scheißhaufen an Wide Receiver, den die Chiefs gerade haben, der kann es halt einfach nicht sein, glaube ich. Und dementsprechend, ja, vielleicht droppst du nächste Woche Justin Ross wieder, aber vielleicht auch nicht und dann war es das wert. Nur mal erwähnt hier, weil das Talent hat er unbestritten. Dann der letzte Spieler, weil das ist der einzige Tight End, den ich diese Woche habe, das ist Jonnu Smith. Jonnu Smith zu 0% owned und das verstehe ich einfach nicht, weil er ist ja der Tight End to own in Atlanta, ne? Kyle Pitts kannst du einfach in die Tonne kloppen und ich hatte es letzte Woche bereits angesprochen, ne? Also Jonnu Smith ist derjenige, der die typischen Underneath Tight End Targets sieht. Und eventuell wird das mit Heinicke anders, aber eventuell wird Heinicke auch genau diesen Spieler underneath den Tight End mit den sicheren Händen suchen und für, keine Ahnung, 1-5%, vielleicht kann man sogar höher gehen bei ihm, weil er ist ja auch im Arcade Bowl, legt halt echt gute Zahlen auf, ne? Aber naja, wie dem auch sei, für 1-5% ist er allemal so ein Dart-Throw wert. Und ja, seine Nutzung in der Offense ist halt auch sustainable. Also er ist jetzt kein Boom-Bust-Tight-End, sondern er ist halt ein Tight-End, der wöchentlich gute Punkte für ein Tight-End liefert. Also why not, ne? Jonnu Smith kann man hier tatsächlich mal erwähnen, denke ich. Ja, damit sind Trades und Waiver geklärt. Denkt an die Bye-Weeks, ne? Cleveland, Chargers, Seattle und Tampa Bay. Und ich würde sagen, wir hören uns dann nach der Woche 5 der ersten Bye-Week-Woche. Eieiei, ich bin gespannt wieder. Ja, bye. I
hate Fantasy. Analytics und Fantasy mit Christian Lohr.